SRF 1.
Espresso. An vielen Orten hat es am Wochenende eine weisse Schneedecke gegeben, hat zum Teil zünftig geschneit und vielleicht habt ihr ja ohne ein Vogelhäuschen rausgetan, um den Vögeln das Leben zu erleichtern. Aber Achtung, Futter ist da nicht gleich Futter, oder? Oliverfutter.
Ja, nicht jedes Vogelfutter, das man in den Läden kaufen kann, ist nämlich auch gut für die Vögel. Wir sagen, auf was man schauen sollte und was man den Vögeln auf keinen Fall servieren sollte. Zuerst redet man aber noch über den Taxidienst Uber. Das erste Mal gibt es in der Schweiz nämlich ein rechtskräftiges Gerichtsurteil, das sagt, Uber-Fahrerinnen und Fahrer sind Angestellte. Seit Jahren steht der Taxidienst Uber in der Schweiz immer wieder vor Gericht. Und seit Jahren geht es dabei immer um die gleiche Frage. Sind Uber-Fahrerinnen und Fahrer Angestellte oder arbeiten sie als Selbstständige, so wie Uber selber das interpretiert? Und zum ersten Mal liegt jetzt also ein rechtskräftiges Gerichtsurteil auf dem Tisch, wo einem Uber-Fahrer im Kanton Watt Recht gibt und sagt, jawohl, der Fahrer ist ein Angestellter, Stefan Wüthrich.
Wir haben hier im Espresso auch schon berichtet über das Urteil vom Waadtländer Kantonsgericht. Es ist nämlich schon ein paar Monate alt, allerdings ist bis jetzt eben immer unklar gewesen, ob Uber das Urteil noch weiterzieht ans Bundesgericht. Und das ist jetzt eben nicht so, sagt uns die Gewerkschaft Unia. Und Uber bestätigt das auf Anfrage. Es wird nicht weitergezogen. Der Roman Künstler von der Unia ist mehr als zufrieden.
Jetzt ist halt sehr schmal ein rechtskräftiges Urteil da, das Uber anerkennt, dass sich um die Anstellungsverhältnisse bei diesen TaxifahrerInnen bei Uber um ArbeitnehmerInnen handelt. Und das ist natürlich ein riesiger Meilenstein.
Weil mit dem Urteil sei jetzt klar, dass Uber die genau gleichen Pflichten hat wie jeden anderen Arbeitgeber, auch in der Schweiz. Also zahlt die Ferien für die Fahrerinnen und Fahrer. Und natürlich muss Uber jetzt auch Sozialversicherungen zahlen. Das macht Uber bis jetzt nicht. Das Unternehmen sagt nämlich, wir sind nicht Arbeitgeber, die Fahrerinnen und Fahrer sind selbstständig. Mit dem Urteil sei das jetzt aber eben geklärt, sagt Roman Künstler. Die Fahrer seien eben nicht selbstständig, Uber sei Arbeitgeber. Und darum sind jetzt die Kantone am Zug.
Die Kantone haben immer unverständlicherweise zögert, Uber, auch das hätten sie selber können machen, als Arbeitgeber zu qualifizieren, im Arbeitsgesetz zu unterstellen. Das müssen die Kantone jetzt unverzüglich machen und auch kontrollieren, dass das Arbeitsgesetz eingehalten wird durch die Firma Uber. Und wenn sie das nicht machen, dann braucht es Sanktionen bis auch Ausschluss vom Markt.
Das Problem ist einfach, das Urteil im Kanton Watt bezieht sich auf Uber Pop. Das ist ein Fahrdienst, wo Privatpersonen mit ihrem eigenen Auto Fahrgäste umchauffiert haben. Den Dienst gibt es unterdessen nicht mehr und darum findet Uber, man könne das Urteil auch nicht für die anderen Uber-Dienste verallgemeinern. Man hat unterdessen vieles angepasst.
Deswegen hat diese Entscheidung keine direkten Auswirkungen auf unsere heutige Tätigkeit in der Schweiz und kann somit weder generalisiert noch auf andere Fahrer angewendet werden.
Heisst, Uber akzeptiert zwar das Urteil zu dem Einzelfall im Kanton Watt, bleibt aber auf dem Standpunkt, die Fahrerinnen und Fahrer von allen anderen Uber-Diensten sind eben keine Angestellten. Fragen wir nachher beim Arbeitsrechtsprofessor von der Uni Zürich, beim Roger Rudolph. Was sagt er zum Urteil?
Es ist sicher ein wichtiges Urteil, weil es ist tatsächlich so, dass Urteile zu dieser arbeitsrechtlichen Situation von Uber in der Schweiz Mangelware sind. Von einem Meilenstein würde ich jetzt nicht reden, weil man muss sagen, dass das Urteil mal nur zwischen diesen Parteien gilt. Also wer da geklagt hat, die Person hat jetzt da Recht bekommen. Aber wie sich die anderen Fälle verhalten, das ist damit noch sehr offen.
Er sieht es also anders als die Gewerkschaft. Man könne wegen diesem Urteil jetzt nicht wirklich sagen, es seien alle Uber-Fahrer Angestellte. Dass Uber das zweitinstanzliche Urteil akzeptiert und es eben nicht ans Bundesgericht weiterzieht, das kann mehrere Gründe haben. Die Unia vermutet vor allem, dass Uber lieber ein Kantonsgerichtsurteil hat. Die wollen einfach nicht riskieren, dass am Schluss das Bundesgericht das Gleiche würde urteilen. Der Roger Rudolph sagt dazu.
Das ist natürlich Spekulation. Es gibt ganz viele Überlegungen, warum man ein Urteil nicht weiterzieht. Sei es, dass man eben wenig Chancen sieht, sei es, dass man sagt, es geht uns um zu wenig, beispielsweise finanziell. Richtig ist sicher, dass wenn der Fall vom Bundesgericht gelandet wäre, dass dann natürlich die Signalwirkung von einem bundesgerichtlichen Urteil natürlich deutlich grösser gewesen wäre. Das ist eindeutig so.
Wichtig, aber kein Meilenstein, sagt also der Roger Rudolph, Professor für Arbeitsrecht an der Uni Zürich, zu dem Urteil. Und wir haben es gehört, die Gewerkschaft Unia gibt dem Urteil mehr Gewicht und verlangt, dass jetzt in diesen Kantonen etwas gehen muss, wo Uber aktiv ist. Die müssen schleunigst Uber als Arbeitgeber einstufen mit allen Pflichten, die da dazugehören. Nochmal der Stefan Wüthrich dazu, was die Kantone dazu meinen.
Ja, noch nicht so viel. Von Basel heisst es zum Beispiel, man darf die Ausgangslage jetzt anschauen und dann prüfen, ob und was man anpassen muss. Luzern sagt, wir nehmen zur Kenntnis, was die Unia fordert. Das Urteil betreffe ja aber in erster Linie den Kanton Waadt. Darum müssen wir zuerst schauen, ob das überhaupt Auswirkungen hat auf den Kanton Luzern. Ja, und Zug schreibt auf unsere Anfrage, man verfolge die Rechtsprechung interessiert. Dazu muss man wissen, im Kantonsparlament von Zug ist noch ein Vorstoss hängig, und zwar zum Essenslieferdienst von Uber, Uber Eats. Da geht es eben auch um die Scheinselbstständigkeit. Der Kanton schreibt uns, man warte auch hier noch auf eine Antwort von der Regierung.
Es läuft also einiges im Uber-Streit in der Schweiz, und auch wenn die Signalwirkung von dem Urteil umstritten ist, eine empfindliche Niederlage und ein Schuss vor den Bug ist es für Uber auf alle Fälle. SRF 1 am Montagmorgen mit dem Konsumentenmagazin Espresso. Es ist 19:58. Es ist ja schon herzig, wenn man den Vögeln auf dem Balkon oder im Garten beim Essen zuschauen kann, zum Beispiel bei einem Vogelhäuschen. Aber soll man Vögel wirklich füttern? Und wenn ja, mit welchem Futter? Und wo stellt man das eigentlich am gescheitsten an?
Espresso? Aha! Schlauer in die Woche.
Ja, damit man es richtig macht mit dem Vogelfutter, gerade wenn Schnee liegt, wie heute in vielen Teilen der Schweiz, gibt es jetzt Antworten von der Sabrina Lehmann.
Fangen wir vorne an. Soll man füttern oder soll man nicht? Da gehen die Meinungen weit auseinander. Expertinnen und Experten, die finden, unbedingt das ganze Jahr durch, und solche, die sagen, besser nur im Winter. Die Martina Schibli ist Ornithologin und Mediensprecherin von der Vogelwarte Sembach, und sie sagt:
Grundsätzlich ist es so, dass die Kleinvögel, die bei uns überwintern, auch gut als Überleben im Winter angepasst sind.
Aber im Winter mache ich mir sicher nichts falsch, wenn man den Vögeln in gewissen Momenten quasi unter die Flügel greife.
Wenn wir jetzt aber Zeiten mit Nahrungsmangel haben, also geschlossene Schneedecke, Durchfrost oder Eisregen, dann kann so eine Zufütterung für die Kleinvögel allenfalls auch eine Überlebenshilfe sein.
Eine Fütterung das ganze Jahr durch findet sie nicht nötig. Können wir aber schon, so ein bisschen nach dem Motto, nützt es nichts, so schätzt es nichts.
Man kann natürlich auch zu anderen Zeiten füttern, aber eine Überlebenshilfe oder das Potenzial von einer Überlebenshilfe hat man vor allem dann, wenn wir eben Zeiten mit Nahrungsmangel haben. Und wichtig ist halt einfach auch, wenn man füttert, dass man das fachgerecht macht.
Und da kommen wir direkt zu der zweiten Frage. Was soll man denn den Vögel füttern? Für das müssen wir zuerst mal klären, was für Vögel kommen denn überhaupt auf Futter picken, Martina Schibli.
Das sind verschiedene Kleinvögel, zum Beispiel Körnerfresser wie Finken, Spatzen, Kleiber oder auch Meisen. Es können aber auch Weichfresser sein, wie zum Beispiel Amseln oder Rotkehle.
Weichfresser, das sind Vögel, die gerne Insekten, Spinnen oder Würmer auf der Speiskarte haben. Aber auch Früchte und Beeren. Zu denen kommen wir nachher noch. Zuerst jetzt zu den Körnli-Pickern. Solches Vogelfutter kann man überall kaufen. Aber, sagt die Ornithologin von der Vogelwarte:
Es ist so, dass viele von diesen Futtermischungen einen hohen Anteil haben an Getreidekörner. Und die werden halt fast nur von Spatzen und Tauben gefressen. Darum wählt man für Körnerfresser am besten eine Mischung, die grösstenteils aus Hanfsamen und Sonnenblumenkörner besteht.
Und ganz wichtig, im Vogelfutter sollte es auf keinen Fall Ambrosia drin haben. Das ist ein invasiver Neophyt, also eine Problempflanze, die sich stark ausbreitet und mehr Schatten als nützt. Bei Menschen können Ambrosia-Pullen sogar Asthma auslösen. Und dann sind da noch die Meisenknödel, die Futterkugeln in den gelben Netzchen drin. Auch wenn man die überall kaufen kann, gut sind sie nicht.
Es gibt Studien aus England und aus Deutschland, die zeigen, dass das Verfüttern von Meisenknödel und auch von anderem stark fetthaltigem Futter den Bruterfolg von Meisen eben deutlich reduzieren kann.
Darum eben für Finken, Spatzen, Kleiber oder eben Meisli lieber Hanfsamen oder Sonnenblumenkerne. Für Rotkehle oder Amseln, eben die Weichfresser, kann man gut auch mal einen vertätschten oder schrumpeligen Äpfel schnitzeln und rauslegen. Was nicht gut ist für die Vögel, sind Essensreste, Brot und andere gewürzte Sachen. So, und jetzt noch die dritte und letzte Frage. Wo stellt man denn das Futter am gescheitsten her? Ein Vogelhäusli ist sicher eine gute Idee, aber unbedingt eins, das so gebaut ist, dass die Vögel nicht ins Futter stehen können.
So verhindert man eben auch, dass das Futter durch Kot verschmutzt wird. Und das ist eben darum wichtig, weil mit dem Kot Krankheitserreger von Vogel zu Vogel können übertragen werden.
Unter dem Häuschen, wo es dann so eine grusige Mischung gibt von Futter und Kot, sollte man darum jeden Tag schnell wegbesseln. Und das Vogelhäuschen muss natürlich in die Höhe, dass keine Katzen oder andere Feinde dran ankommen. Wichtig ist auch, dass die Vögel gut rundherum sehen. Es sollte also übersichtlich sein. Ein paar Bäume oder Büsche ein paar Meter weiter weg sind aber sicher nicht falsch, dass sich die Vögel im Notfall auch schnell in Sicherheit bringen können.
Also, Vögel füttern gern, wenn man die Punkte aus der Sabrina Lehmann ihrem Beitrag beachtet. Alle Infos von ihr gibt es natürlich auch zum Nachlesen. srf.ch/espresso.
SRF 1 Espresso. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.